Wir kommen zu Lars Klingbeil. Lars Klingbeil, ich habe das erste Mal vor einer Woche etwa, gab es diese Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Das war das Bild, was sie verwendet haben, die Schlagzeile dazu. Merz will keine Kritik an Klingbeil. Finde ich ein schönes Bild, wie sie da sitzen. Er will Merz so ein bisschen wie so ein bockiges Kind. Und das war das Pendant vom Tagesspiegel dazu. Da haben sie geschrieben, die sensible Koalition, Merz nimmt Rücksicht auf die Gefühle der SPD. Und ich bin ehrlich, normalerweise kannte ich diese Debatte rund um irgendwie Rücksicht auf die Gefühle des anderen nehmen, eigentlich immer nur irgendwie von so Linken oder ganz, ganz Linken, wenn es dann irgendwie um richtige Pronomen oder so, weißt du, so in diesem Rahmen kannte ich, ich muss Rücksicht auf die Gefühle des jeweils anderen irgendwie nehmen.
They und them und ens und öns und
genau,
wie die alle heißen.
Jetzt war es aber hier so, okay, Merz fordert, dass man Rücksicht auf die Gefühle von Lars Klingbeil nimmt. Und jetzt muss ich mal schauen, das war das, was der Tagesspiegel, war noch ein bisschen ausführlicher als das, was die Bild-Zeitung geschrieben hat. Sie haben geschrieben, 37 Minuten lauscht der Kanzler am Dienstag seinem Finanzminister bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs in den Bundestag. Es ist kein Pflichttermin für Friedrich Merz, doch der CDU-Chef nimmt sich die Zeit. Klingbeil wirbt für Reformen. Durchmogeln funktioniert nicht mehr, sagt er im Bundestag. Es seien auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Wir alle wissen, dass Reformen überfällig sind. Als Beispiele nennt er Sozialstaat und Bürokratie. Konkreter wird er allerdings erneut nicht.
Ja, du könntest auch hier Podcast-Dinger vorlesen, also hier diese Audiobooks vorlesen.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, sehr.
No homo, du hast auch eine sehr angenehme Stimme. Man möge diese Kritik intern vorbringen, bittet der Kanzler vor seinen Leuten. Wie Teilnehmer dem Tagesspiegel bestätigen, habe Merz die Abgeordneten zudem ermahnt, Kritik an der SPD zu vermeiden. Klingbeil sei nicht besonders kritikfähig und sehr sensibel, sagt er laut Anwesenden. Das war bei, was war das für eine Fraktionssitzung, die hatten? Ich weiß nicht, ob Fraktionsvorstände oder so, die sich da irgendwie getroffen haben.
Und irgendjemand hat es durchgestochen, ne?
Richtig, ja, das direkt die Bild-Zeitung war ja der erste hier von wegen, Lars Klingbeil ist sensibel, man muss Rücksicht auf seine Gefühle nehmen. Und dann habe ich das gelesen, dachte, es ist ja irgendwie so durchgestochen und Bild, also ich bin da jetzt mittlerweile noch skeptischer geworden bei diversen Schlagzeilen als ohnehin schon. Ich habe das auf jeden Fall das erste Mal in der Bild-Zeitung die Schlagzeile gelesen, dachte mir so, weiß ich nicht, irgendwie, das klingt so ein bisschen, muss man irgendwie nicht drauf rumreiten, also weiß ich nicht, war mir ein bisschen zu wenig dafür.
Mhm.
Amüsiert hat es mich natürlich trotzdem.
Ja.
So, jetzt hat Lars Klingbeil ein Interview gegeben mit dem Tagesspiegel. Live auf der Bühne haben sie da zusammengesessen und da hat er es bestätigt. Und im Wortlaut dann, das ist leider nicht in dem Clip drin, den der Tagesspiegel auf YouTube veröffentlicht hat, aber sie zitieren ihn aus dem Interview in dem Artikel, den sie dazu auch veröffentlicht haben. Zitat von Lars Klingbeil: Ja, ich bin sensibel. Ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn Männer sensibel sind. SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil, das erinnert mich an diesen Männer-Podcast, den es gibt, irgendwie Männer müssen weinen oder so ähnlich.
Ach so.
Kennst du das, wo dieser eine sehr linke Mann mit dem anderen sehr linken Mann an einem Tisch sitzt und der dem erklärt, dass er zu Hause vor seiner Frau auf die Knie gefallen geheult hat und sich entschuldigt hat dafür, dass er ein Mann ist? Den Clip kennst du nicht?
Nee, den kenne ich nicht.
Oh.
Den kenne ich nicht.
Da würde ich mir wünschen, dass das jemand vielleicht jetzt gerade irgendwie, weil den müsste ich dir definitiv zeigen. irgendein NDR-Beitrag.
Das ist nicht nur Metaebene. Wir hatten einen Moment bei uns in der Küche, da habe ich mich, stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt für ihr und habe mich entschuldigt. Dafür, dass du ein Mann bist.
Ja. Tanja, es tut mir leid, dass ich ein eierloser Mann bin.
Und, Entschuldigung, das. Ach, das ist dieser Weird Flex 030, also irgend so ein,
der ist aber auch großartig.
Ja, lustiger Typ.
Ja.
Aber das ist quasi die Szene aus diesem NDR-Ding. Mhm. Der Typ, der links im Bild zu sehen war, mit der Cappy-Brille, das, was irgendwie aussah wie so eine Karikatur.
Ich habe jetzt erst gedacht, das ist Satire gewesen.
Nee, das ist ein vollkommen ernster Beitrag. Und der links, da geht's, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, wenn ich ehrlich bin. Aber dieser Clip ist wirklich, wirklich legendär. Also Tanja, seine Frau dann irgendwie, ich habe vor ihr auf die Knie gegangen, geweint und hat sich entschuldigt dafür, dass er ein Mann ist. Und da bin ich ehrlich, dazu fällt mir auch wirklich gar nichts mehr ein. Also Also du siehst das und denkst, da fehlen einem die Worte. Es gibt manche Sachen, die müssen gar nicht kommentiert werden, wenn ich ehrlich bin, aber das ist.
Manche Sachen kannst du nicht kommentieren.
Wir kommen zurück zu Lars Klingbeil, unserem sensiblen Mann, weil das ist das, woran ich denke, wenn ich an sehr. Ich nenne es vielleicht übersensible Männer.
Hypersensibel.
Oder hypersensibel, das trifft es auch ganz gut. Hier ist der Ausschnitt von Lars Klingbeil beim Interview mit dem Tagesspiegel im Hauptstadtgespräche. Irgendwie so ein Format anscheinend, was sich live Leute angucken. Ich finde auch, es ist ein katastrophales Setting. Diese drei Dinger hier, diese Aufstellbanner, weiß ich von Florian hier, Krauzone, gibt es irgendwie, ich glaube, für 50 Euro bei Flyer Alarm oder so. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, aber egal. Wir schauen da kurz rein.
Lassen Sie uns mal über das Thema Sozialpolitik reden. Ein ganz wichtiges Thema ja für Ihre Partei, aber auch insgesamt gerade in der deutschen Debatte. Wir haben mal geguckt, die Sozialleistungsquote, das ist das Verhältnis von Sozialleistungen zum Bruttoinlandsprodukt, steigt stetig von Jahr zu Jahr. Das heißt, immer die Sozialleistungsquote wird immer größer. Wie soll sich das denn dieses Land noch auf Dauer leisten können? Angesichts auch der Tatsache, dass immer mehr oder immer weniger Leute in die Erwerbstätigkeit kommen, Stichwort Geburtenrückgänge. Wie ist da grundsätzlich Ihr Blick drauf? Gibt es sozusagen, muss man sich darauf einstellen, dass es einfach nur noch ein Minimum gibt und der Gedanke, was dieses Sozialstaat leistet, einfach grundsätzlich anderes sein muss in Deutschland?
Also würde mich erstmal deine Meinung zu interessieren. Ich habe mir nämlich eine schöne Grafik noch rausgesucht dazu. Ist mir gerade wieder eingefallen. Mhm. Was sagst du, kann sich Deutschland diesen Sozialstaat noch leisten? So, kurze Antwort.
Nein. War die kurz genug?
Ja, war, glaube ich,
kurz genug. Ich kann das auch begründen. Ja,
das wäre auch gut.
Ja, wir haben halt so viele Leute, die hierher gekommen sind, möchte ich jetzt mal sagen, und einfach Kostgänger sind. Ich will jetzt nicht irgendwelche bösen Wörter benutzen, die Nazis, also die echten Nazis, ne, von 33 bis 45 genutzt haben. Und das lasse ich auch, weil so, ich möchte hier niemanden entmenschlichen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man in ein Land geht, um zu sagen, passt mal auf, da ist es viel besser und ich möchte mich da in irgendeiner Art und Weise, ich möchte da, keine Ahnung, ich möchte prosperieren, ich möchte eine Familie gründen, ich will arbeiten und bla und so weiter. Aber viele von denen sind hier und arbeiten nicht und machen sich bequem im Bürgergeld, weil dieses deutsche Konstrukt des Bürgergeldes, das ist halt weltweit einmalig. Das findest du sonst in keinem anderen Land der Welt und das ist halt einer von vielen Pull-Faktoren, die du hier hast. Sagen wir mal mit einer der Haupt-Pull-Faktoren, die du hier hast. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel überlege, dass wir fast 1 Million Syrer hier im Land haben, ich weiß nicht, wie die wirkliche Erwerbsquote dieser Syrer ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber das sind 1 Million, maximal 1 Million, die quasi von Sozialleistungen leben. So, das ist ja eine Sozialleistung. Oder Kindergeld ins Ausland transferieren ist eine Sozialleistung. So, für Kinder, die im Ausland leben. So, wenn du da, wie viel gibt es pro Kind? Ich glaube, 200.
Aktuell 200, 208 oder irgendwie so 215, irgendwie 220, irgendwie so um den Dreh. Das steigt ja immer mal so ein bisschen.
Ne, immer so ein paar Euro oder irgendwie so. Aber wenn du dann 200 und sagen wir mal 8 Euro nach Bulgarien überweist oder nach Rumänien oder nach Moldau oder nach Transnistrien oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja, da sind 208 Euro richtig, richtig viel Geld. Und zwar richtig viel Geld. Ja, und dann kommst du hierher, sagst, ich habe übrigens in Moldau 10 Kinder. Ja, und kriegst da 2000 Euro hin überwiesen, weil du irgendwelche komischen Dokumente mitbringst oder irgendwie sowas.
Wo kam noch mal der Bürger, der Kindergeldmillionär? War das Nigeria oder so?
Nigeria, glaube ich, ne? Der irgendwie, keine Ahnung, für wie viele Kinder auch immer, ja, da irgendwie die Vormundschaft übernommen hat oder angeblich und gesagt hat, hier, das sind alles meine Kinder. Auslandsgeld.
Kennst du die Entwicklung der Sozialleistungen für Deutschland?
Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt?
Nee, der letzten 64 Jahre.
Ja, steigend, würde ich sagen.
Haben wir hier einmal.
Was ist denn da von 2000 bis 2000, von 91 bis 2000 passiert?
Krasser Alter. Anstieg. Und seitdem, also es geht halt nur in eine Richtung. Ja,
ja, ist von Statista, ne?
Genau, hätten wir jetzt Sozialleistungen in Deutschland von 1960 bis 2024. Alter. Und auch das kennt halt nur eine Richtung, nämlich weiterhin steil nach oben.
Ja.
Und
aber das ist, wie gesagt, das ist aber nicht im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.
Nee, das ist jetzt nur einfach die Gesamtzahl. Aber auch da sehen wir ja, dasselbe übrigens können wir sehen bei den Ausgaben für Bildung, weil das eine der größten Lügen, die ja verbreitet wird, ist, Deutschland gibt zu wenig für Bildung aus. Wir geben so viel für Bildung aus wie noch nie zuvor. Es ist ähnlich exponentiell fast angestiegen wie die Sozialausgaben. Und dennoch bringt es nichts. Nee. Ja, jedes Jahr werden die Ergebnisse schlechter, weil es gibt halt Probleme.
Nein.
Spoiler für auch in Richtung von Rehm à la Baliradovan im Entwicklungsministerium. Die kannst du nicht lösen, indem du da irgendwie Geld drauf kippst. Mhm. Und dazu zählt halt ganz offenkundig das das Problem mit unserem Bildungssystem. Dazu zählt das Problem im Bereich Arbeit und Soziales.
Ja.
Ist ja ein Bereich. Und das, ja, wie gesagt, das Gleiche gilt für Entwicklungshilfe. Und das weiß man übrigens schon seit den 50ern gibt es Untersuchungen, dass man weiß, dass dieses Prinzip Entwicklungshilfe mit der Gießkanne bringt für die Länder gar nichts. Im Gegenteil, ist es eher so, dass die Länder, die mit weniger Entwicklungshilfe ausgestattet sind und in anderen Bereichen eher gefördert werden zur Selbstständigkeit, dass die eine deutlich bessere Entwicklung durchmachen als Länder, die halt einfach besonders viel Entwicklungshilfe erhalten, was ja auch ein Stück weit nachvollziehbar ist, weil diejenigen, die das Geld bekommen und dann dementsprechend auch verteilen, das sind halt zum Großteil korrupte Regierungen.
Nein.
Und
sag bloß.
Man weiß ja, also wenn das Land eine gute Entwicklung hinlegen würde, dann würden halt diese Zahlungen gekürzt werden.
Klar.
Und das will man ganz offenkundig nicht.
Das weiß man übrigens schon seit 2000 Jahren, ne?
Ja, das auch,
hat Jesus sogar schon gesagt.
Genau, aber unsere Entwicklungshilfe, also in dieser Form wird tatsächlich seit 75 Jahren, weiß man, finden da regelmäßig Untersuchungen statt. Dann evaluiert wird halt auch nie.
Nein.
Also es wird halt einfach weiter Geld draufgekippt. Genau, aber wir kommen zurück zum Gespräch.
Vorweg, und dann können wir gerne auch im Detail über den Sozialstaat reden. Ich finde, dass wir aufpassen müssen, dass wir in den Debatten nicht den Sozialstaat kaputt reden. Wir können sehr, sehr froh sein in unserem Land, dass wir einen Staat haben, der Menschen, die hinfallen, denen es gerade nicht gut geht oder die gerade nicht können, dass man diesen Menschen hilft. Und ich bin.
Das ist eine Aussage, die fand ich besonders gut von ihm. Die hat sich der Magen umgekrempelt. Menschen, die hinfallen, denen es nicht gut geht, denen zu helfen und die zu unterstützen. Und ich glaube, auch wenn auch diejenigen, die maximal kapitalistisch so wenig Staat wie möglich gegen den Sozialstaat, ich glaube, wenn man sagt, wir leben in einem gut funktionierenden Deutschland mit vergoldeten ihr Gullideckeln und so weiter. Dafür ist es ja gedacht, dass
der Sozialstaat,
dass Personen, die aus irgendwelchen Gründen, zeitweise, wie auch immer, unverschuldet, nicht mehr für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen können und so weiter und so fort, arbeitslos werden, wie auch immer, dass man für diejenigen einspringt. Also dann der Staat, beziehungsweise das Geld vom Steuerzahler halt nimmt und sagt, hier hast du Unterstützung, wir helfen dir wieder auf die Beine. Vielleicht ist dieses auf die Beine helfen auch gar nicht möglich, aber das ist ja nicht das, was kritisiert wird. Es wird ja so getan, als ob man jemandem, der aus welchen Gründen auch immer arbeitslos geworden ist, sein Unternehmen verloren, was weiß ich, familiäres Schicksal, als ob man kommt und sagt, alles klar, ich will, dass du obdachlos unter der Brücke verhungerst. Aber so wird es ja dargestellt.
Mhm.
Also so tut jetzt Klingbeil, als ob das diejenigen fordern würden, die gegen diese aufufernden Kosten sich auflehnen.
Mhm.
Das finde ich ist echt perfide. Also aber ekelhaft.
Ist aber typisch Sozialdemokrat.
Ja.
Ja, also, was soll ich dazu großartig noch sagen? Ich meine, wir haben vor 20 Minuten darüber gesprochen, dass sie den Pflegegrad 1 abschaffen wollen. Gut, zur Ehrverteidigung der SPD, ja, der gesundheitspolitische Sprecher hat gesagt, nein, machen wir nicht, tun wir nicht, werden wir nicht tun, werden wir uns mit Händen und Füßen gegen wehren und
lalala. Mirsch hat sich auch, glaube ich, dagegen ausgesprochen, oder?
Ist doch völlig egal, gegen was sich Mirsch ausspricht. Mirsch weiß doch nicht mal, wo der sich befindet, wenn der
aber ist er nicht Fraktionsvorsitzender?
Glaubt er zumindest zu sein, ja. Ja.
Auf dem Papier ist er das.
Auf Papier ist er Fraktionsvorsitzender. Ja.
Wir gucken mal, was Lars Klingbeil noch so zu sagen hat.
Ich bin noch nicht bereit, in diesen politischen Debatten das aufzugeben. Mhm. Also ich will das. Ja, so. Und jetzt müssen wir aber drüber reden, wo muss der Sozialstaat verbessert werden. So, das Bürgergeld ist immer so, also die Anzahl der Talkshows und der Interviews zum Thema Bürgergeld kann ich mittlerweile gar nicht mehr zählen. Und ich sage hier auch mal sehr klar, da
ich kann, ist auch blöd, wenn man nur bis 3 zählen kann.
Ich kann auf jeden Fall die zählen, an denen die AfD teilgenommen hat.
Eins.
Genau.
Einer.
Ja, das wäre leicht gewesen.
Ja.
Es ist auch ein Korrekturbedarf. Es ist nicht in Ordnung, wenn jemand Geld vom Staat bekommt und sagt, ich mache nichts. Es verstößt gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Verstößt auch gegen das Leistungsprinzip. Ja, ich kann Leuten, die für 2.500, 3.000 Euro jeden Morgen aufstehen, die fleißig sind, die arbeiten gehen, nicht erklären, warum jemand anders Geld vom Staat bekommt und nichts machen muss und sich sozusagen zurücklehnt und sagt, nö, das geht nicht.
Ja, aber genau,
kann man nicht erklären?
Also, ja, aber genau,
kann man das erklären?
Aber genau das ist ja der Punkt der Kritik, zu sagen, alles klar, Leistung runterkürzen, zur Not bis auf null oder bis so wenig, was weiß ich, dass man das im Endeffekt zahlen muss.
Mhm.
Aber dass die Leute letztlich gezwungen, und da gab es übrigens, ich weiß gar nicht mehr, war das auch mit, wer hatte denn letztens diese Bürgergeld-Doku da gemacht? Das war auch irgend so ein öffentlich-rechtliches.
Thomas Wischniewski.
Nee, das war irgend so ein öffentlich-rechtliches Format auch. Da haben sie auch mit Leuten gesprochen. Und da war einer, der hat ganz klar und deutlich gesagt, dass ihm persönlich der Anreiz fehlt. Ein junger Typ, der irgendwie nicht arbeiten gesagt, der kriegt genug, der kommt damit gut zurecht.
Ja.
Und würden die Leistungen gekürzt werden, er würde wieder arbeiten gehen. Aber da das nicht passiert.
Lässt das so laufen.
Genau.
Na, und wenn man bedenkt, irgendwie, was war das? 75% quasi der Gelder, die an die Bundesagentur für Arbeit gehen, gehen eigentlich zur Selbstverwaltung drauf. Nur 25%.
Ja, das kommt ja auch nochmal. Ne, ja.
Ist ja nur für, um Menschen überhaupt wieder in den Beruf zu packen. Ich meine, ist doch sowieso Quatsch, die ganze Diskussion. Wir haben 400.000 offene Stellen. Mhm. Ja, und wir haben was die Arbeitslosen anbelangt, haben wir 3,3 Millionen Arbeitslose oder 3,03 Millionen Arbeitslose. Mhm. Die sind Arbeitslosengeld 1. Mhm. Dann kommen die ganzen Bürgergeldempfänger noch oben drauf und so weiter. Wir haben überhaupt gar nicht genug Jobs. Davon mal ganz abgesehen.
Ne? Ja, wobei, also wir haben ja alleine für Unqualifizierte haben wir, glaube ich, ungefähr so viele offene Stellen. Das heißt,
das weiß ich jetzt nicht.
Ja, das heißt,
nur 400.000, die wir insgesamt haben.
Nee, ich glaube, es müssten mehr sein. Oder es, oder es war tatsächlich die Zahl nur für die Unqualifizierten. Ja. Aber also es wäre auf jeden Fall problemlos möglich, die Menschen in Deutschland in Lohn und Brot zu bekommen.
Meinst du? Alle?
Ja, wahrscheinlich.
Dann sprechen wir von 7,5 Millionen Leuten, ne?
Ja, wenn wir die einbeziehen, die halt eine Vollzeitstelle, sozialversicherungspflichtig und so weiter. Du hast ja auch Kinder und so unter den Bürgergeldempfängern dabei. Aber also das...
Ich glaube, es wird schwer.
Das Problem ist ja aktuell nicht, dass... das zu geringe Angebot. Ist ja nicht so, dass die da sind, sich drum prügeln, sondern es geht halt darum, es gibt halt offene Stellen und es gibt halt eben zu viele, die einfach nicht arbeiten gehen. Aber wir hören mal noch.
Würde ich auch nicht machen. Mhm. Wenn ich mir überlege, ich bekomme, sagen wir mal, 200 Euro mehr netto im Monat, muss dafür aber 160 Stunden mehr knüppeln als derjenige, der irgendwie bis 10 Uhr morgens ausschlafen kann oder irgendwie sowas. Hä? Ich meine, das ist doch eine Milchmädchenrechnung.
Ja, zumal wenn das weiß nicht, dritte Kind oder so dazukommt, hast du ja einen Anspruch auf eine größere Wohnung, weil jeder hat ja so und so viel Anrecht auf Wohnraum.
Hast du dir das schon durchgerechnet oder so?
Nee, aber ich hab einen guten Freund, der arbeiten geht Vollzeit und der wiederum hat in einem Nachbarort lebt halt jemand, beziehungsweise in der Nähe von seinem Elternhaus, der nicht arbeiten geht, der sich erst kürzlich irgendwie einen neuen Computer und so und die halt jetzt irgendwie auch das nächste Kind dazu und jetzt ziehen sie halt eine größere Wohnung, weil mehr Anspruch besteht halt. Da fragt man sich dann, denkt man sich, ja gut, also bis wir uns irgendwie Häuschen oder irgendwas leisten können, dann muss ich halt auch noch das ein oder andere Mal irgendwie hier sitzen, wahrscheinlich noch viele, viele Monate, dass wir da irgendwie drüber nachdenken. Aber wenn dann irgendwie dann vielleicht, weiß nicht, Kind Nummer 2, 3 irgendwann auf dem Weg ist,
vor allem
da kommt keiner zu mir und sagt, ach so, wollen Sie nicht einfach in eine größere Wohnung ziehen?
Also wir sponsern Ihnen einfach mal ein Haus. So, wie wär's denn halt damit? Ja,
aber, ja heizen, gar kein Problem.
Das übernehmen wir auch.
Wie lange? Keine Ahnung.
Ja, eigentlich war es nur für die Corona-Zeit.
Aber eigentlich minus 2 Jahre.
Ja.
Aber wir lassen das mal weiterlaufen. Wir kommen zurück zum sensiblen Lars.
Deswegen sind wir völlig einig, uns in der Regierung und auch ich und Bärbel Baas, dass wir da den Druck erhöhen werden. Es ist total richtig, dass wir auf Menschen, die Bürgergeld bekommen und trotzdem schwarz arbeiten, dass wir da richtig die Konsequenzen auch des Rechtsstaats anwenden. Es geht nicht. Es geht nicht, dass jemand... sagen, am Staat vorbei sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert. Das muss hart unterbunden werden. So, aber ich glaube, dass jeder hier im Raum, so hoffe ich zumindest, doch mit mir ist, wenn man sagt, da ist jemand, der gerade krank geworden ist oder der eine Behinderung hat oder sonst was und dem wird geholfen. Und manchmal erlebe ich, dass diese Debatte in einer Aufgehetztheit auch geführt wird, wo ich Angst habe, dass am Ende der Sozialstaat als Ganzes unter Druck gerät. Und das will ich nicht, weil ich finde, es macht dieses Land aus, dass wir Menschen helfen, denen es nicht gut geht. Und das muss so bleiben bei einem Korrekturbedarf, der gerade da ist.
Mhm. Menschen helfen, denen es nicht gut geht.
Genau, also wir erinnern uns an die erste Aussage von wegen, die unverschuldet, temporär wieder auf die Beine helfen. Und jetzt am Ende sind wir müssen Menschen helfen, denen es nicht gut geht.
Das ist mir auch gerade aufgefallen.
Ja, ja. Ich
dachte, der hat doch am Anfang was ganz anderes gesagt.
Ist ein krasser Unterschied, der sensible Lars.
Ja, wie war das? 2 Minuten 30 Sekunden?
Mhm. Hat er sich am Ende halt mal eben ganz krass widersprochen.
Der hat sich doch quasi der hat so eine Baerbock'sche Drehung hingelegt. Ja, also
bei ihm waren es 180, für Annalena wären es 360. 360 Grad gewesen.
Das impliziert ja Menschen, denen es nicht gut geht. Mhm. Ja, da brauchst du doch nur keine Ahnung, wohin zu gucken. Also sprich, wo willst du denn da die Grenze setzen? Also
die ganze Welt kommt vorbei.
Den Menschen in Afghanistan geht es irgendwie schlechter als uns oder im Irak oder Iran oder...
Aber es wird noch besser. Pass auf, ich habe noch Stellen... Also an Videoclips habe ich aktuell dazu nichts mehr gefunden, aber man schreibt im Artikel noch, worüber gesprochen wurde. Unter anderem wurde er gefragt... Mit welchem Song lässt sich der Zustand der Koalition beschreiben? Seine Antwort: Weiß ich nicht, da fällt mir nichts ein. Aber es wird noch besser, der Teil hat mir auch sehr gut gefallen. Was er vom US-amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance hält, da klingt bald einfach, ich kenne ihn nicht. Bevor er dann doch ein paar Sätze über Vance sagt, sie laufen darauf hinaus, dass er für Klingbeil bisher rätselhaft bleibt. Später in der Runde der Publikumsfragen erkundigt sich eine Zuhörerin, welchen Titel sein Buch hätte, wenn Klingbeil eins schreiben würde. So spontan hat er auch gar keine Idee parat.
Also, kenne ich nicht, weiß ich nicht, habe ich keine Meinung
zu. Also die Frage mit dem Song der Koalition, der die Koalition beschreiben soll, weiß ich nicht, ob das so ein Dauerbrenner ist und die das regelmäßig fragen, finde ich aber, also wüsste ich jetzt, glaube ich, auch keine Antwort drauf. Finde ich, glaube ich, jetzt keine besonders clevere Frage, die man einem Vizekanzler und Bundesfinanz...
Black Hole Sun sagen.
Irgendwie irgendwas, auf jeden Fall, weiß ich nicht, Highway to Hell, irgendwie sowas. Also irgend sowas, was halt besonders destruktiv ist, aber...
Terminator Soundtrack.
Genau, aber was wir wissen, ist, dass auf jeden Fall die eigenen Leute, also der Koalitionspartner CDU, den Minister jetzt nicht kritisieren soll, weil er eben zu sensibel ist.
Ja.
Was ich aber besonders spannend finde, also wenn du dir überlegst, Vizechef von Deutschland ist ja Klingbeil.
Ja, ist ja Vize.
Und Vizechef USA ist J.D. Vance. So, ja. Denke ich mir, also je nachdem, wie gut diese Beziehungen halt irgendwie laufen, die transatlantischen. Also muss man eigentlich sagen, man setzt sich mit jedem an den Tisch. Ich meine, wir wissen ja bei der, ich glaube, jetzt war es aber bei der UN, ne, wo hier Al-Shabani, Assad Al-Shabani, der, ich glaube, er hat ja noch irgendwie drei andere Namen, hier aktueller quasi Regierungschef von Syrien.
Der ehemalige Terrorist.
Das sind, ja genau, Ex-Terrorist, weil er jetzt einen Anzug trägt. Ist. Also der spricht da und so, das ist alles in Ordnung.
Ja.
Aber also die Tatsache, dass der eine Co-Regierungschef den anderen irgendwie gar nicht kennt und anscheinend auch überhaupt keine Bestrebungen irgendwie da sind, da was aufzubauen, zeigt ja auch wieder, wie ideologisch abgeschottet Deutschland, oder in welche Richtung man die irgendwie treibt. Weil wenn ich doch mit irgendwem in Kontakt stehen müsste, dann doch mit den größten, Regierungsplayern, die es so gibt. Aber
liegt vielleicht auch an den Amerikanern, dass sie gar keinen Bock auf Lars haben.
Das ist auch möglich, aber also hier scheint ja auch, bin ich mir recht sicher, da scheint ja auch in keiner Form irgendwie Interesse zu sein, glaube ich, irgendwas in diese Richtung aufbauen zu wollen.
Nö.
Und das, finde ich, ist schon ein ziemliches Armutszeugnis, dass er nicht mal eine Meinung zu ihm äußern kann. Also weiß ich nicht, zu sagen, ja, grundsätzlich kritisch, weil Republikaner und so, sind wir nicht auf einer politischen Wellenlänge. Aber also gar nichts zu sagen... Weiß, also ist das irgendwie so ein bisschen so eine Bankrotte. Das erinnert mich ein bisschen an Manfred Weber hier, der bei Markus Lanz saß und gesagt hat, als Fraktionsvorsitzender von der EVP, also der Fraktion hier von CDU und Co. im Europaparlament, und sagt halt, ja, die Rede von Trump da bei der UN, die habe ich mir nicht angehört. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ja, ich weiß so ein bisschen, worüber er gesprochen hat. Ja, ey, dann liest halt drei Artikel, wo die halt irgendwie Trump wieder zerreißen.
Ja.
Das ist halt nicht dasselbe, wie sich die Rede tatsächlich anhören. Und egal.
Hast du das von der Tagesschau mitgekriegt? Horizon hat das mal wieder super, entweder Horizon oder Argonerd, die hat das so gegenübergestellt. Einmal, wie die Tagesschau darüber berichtet hat, wie Trump vor der UN geredet hat, ne, von wegen hier, ne, irgendwie bla bla und irgendwie Märchen und überhaupt und wirres Gefasel. Und dann kam ja zwei Tage später dieser
Al-Shabani. Ja, Terrorist.
Ja, ne, von wegen, redet über Zukunftspläne und Frieden und so weiter. Ja. Ne? Und denkst dir so.
Ja, einmal Trump und einmal dem Terrorist gegenübergestellt.
Wahnsinn.
Falls ihr jetzt nur einen Ausschnitt aus der Sendung gesehen habt, dann war das ein Clip aus meiner täglichen Live-Sendung, täglich von Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr in Zukunft hier keine Beiträge oder Inhalte mehr verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren. Wir sehen uns hier im nächsten Beitrag oder in der nächsten Live-Sendung wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin. Macht's gut und Matthias sagt auch noch Tschüss. Gerne bei ihm übrigens. Kanal werde ich selbstverständlich verlinken hier drunter.
Hat er beim letzten Mal vergessen.
Funktionierend. Du warst ganz lange nicht hier. Bei Jana habe ich das jetzt. Also ich habe einfach mal die Beschreibung wieder kopiert. Das hat bei dir die letzten Male funktioniert. Erzähl doch keinen Unsinn.
Hat er immer vergessen.
Tschüss.
Tschüss.